Hallo Ingmar.
Hallo Jurek.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ja, heute super Frühlingswetter. Es hat alle 5 Minuten eine andere Wetterbedingung gegeben. Mal Regen, Sturm, Gewitter, Sonnenschein. Es war alles dabei. Und bei dir?
Bei mir auch alles gut. Wetter habe ich gar nicht so. Also in München war es relativ sonnig am Morgen noch, so bis zum Mittag. Dann wurde es ein bisschen grau, dann hat es irgendwann mal richtig gestürmt, kurz geregnet und dann war alles vorbei. Und ja, und jetzt sind wir gerade nach Passau und in die Nähe von Passau gefahren und hier ist auch alles relativ entspannt. Es war relativ windig, muss man dazu sagen. Also Autobahn war windig, aber sonst vollkommen in Ordnung.
Ja, man muss dazu sagen, wir nehmen im April auf. Also dann verwundert einen das Wetter wahrscheinlich auch schon nicht mehr so doll.
Ja, und gestern war es dafür aber super warm. Also zumindest bei uns. Wir hatten, ich glaube, 18 Grad.
Ja, da warten wir hier oben noch ein bisschen drauf. Ich glaube, das wird erst nächste Woche irgendwas.
Ja, naja. It is, wie it is, ne?
So ist
So,
es.
heute geht's um
Code Review.
Code Reviews. Ich bin mal gespannt, was du dazu zu erzählen hast, weil ich habe dazu gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Bei uns fängt einem Code Review eigentlich immer mit einem Pull bzw. Merge Request an. Wie ist das bei euch?
Ja, genau. So ist es bei uns auch. Wir haben immer Issues, an denen wir arbeiten. Und das, was dazu im Code erledigt werden muss, was meistens, also meistens machen wir alles irgendwie in Code. Jetzt so mit Infrastructure as Code kann man dann natürlich auch, keine Ahnung, mal einen Webserver, einen Proxy konfigurieren und muss dafür nicht irgendwelche Admin-Rechte irgendwo haben, sondern man macht das auch alles schön in Code. Und sowas reviewen wir auch. Und natürlich auch ganz normale Service Code von Business Logic bis, keine Ahnung, unsere Custom Microservices, die wir so machen. Genau, da haben wir dann immer für jede Aufgabe ein Issue. Das ist auch so ein bisschen so eine Kunst, wie klein, wie groß macht man ein Issue, dass das nicht zu viel wird. Und ja, dann schnappt sich das jemand und er stellt einen Branch und macht dann einen Merge Request auf den Main oder vielleicht auch noch Master Branch. Und dann packen wir da Labels dran. Also wir haben so Workflow-Labels, ob das jetzt in Development ist oder ob es eine Review braucht oder ob es gerade in Review ist. Und dann sehen wir das halt irgendwie auf so einem Issue Board, wenn es jemand auf Needs Review schiebt. Dann schnappt sich das jemand anders aus dem Team und assignt sich da als Reviewer und guckt sich das mal an.
Interessant. Das heißt, ihr macht, sobald ihr an einem Issue arbeitet, einen Pull-Request dazu auf.
Genau, ja.
Warum?
Ja, weil der Code, den man da erarbeitet, der muss ja auch irgendwo hingepusht werden. Und der kommt dann in den Branch, der zu dem Merge Request gehört. Und ja, da lebt das dann, bis es nicht gemerged ist.
Also den Branch verstehe ich, wieso das sozusagen direkt eine Merge-Request gibt, das verstehe ich noch nicht ganz, aber muss ja einen
Naja, also
Hintergrund.
wir erstellen nicht einfach nur Issues, so das müsste sich mal jemand angucken, sondern bei uns ist das schon alles ein bisschen vorgeplant. Wenn wir ein Issue haben, dann wissen wir schon ziemlich genau, wir wollen was verändern. Also das ist nicht so nach dem Motto, ach, wir gucken mal, ob das was wird, sondern das ist ein Requirement, das muss gemacht werden. Das ist quasi ein To-Do und das muss dann halt in Code erledigt werden. Wir haben natürlich auch so No-Code-Issues, wo mal irgendwie Dokumentation ist oder sowas. Da gibt es natürlich nicht gleich einen Merge-Request dafür. Aber alles, was Code-related ist, hat normalerweise auch einen Merge-Request.
Schlussendlich schon, nur sozusagen die Reihenfolge. Man nimmt sich den Ma Main Master, macht einen Branch und dann arbeiten wir zumindest immer da drin und dann erstellen wir den Pull Request. Also wir sind auf GitHub, deswegen heißt es bei uns Pull Request. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob das tatsächlich, oder ist es bei GitLab immer so, dass sozusagen automatisch, sobald man einen Branch erstellt, wird automatisch der Merge Request dazu erstellt, mehr oder weniger.
Genau, das muss man wahrscheinlich dazu sagen. Wir benutzen GitLab und da ist das schon ziemlich, ja, ich finde das eigentlich ganz gut, dass die das so machen. Du hast bei jedem Issue hast du schon direkt einen Button, Create Merge Request, und der erstellt dir dann einen Merge Request und einen passenden Branch dazu. Und die Branch Names sind auch immer entsprechend benannt. Also die fangen immer mit der Issue-Nummer an und dann der Titel halt mit Bindestrichen ist der Branch Name. Und dann, ja, passt das schon direkt zusammen und du hast nicht irgendwie 1000 Branches, die irgendwie unterschiedlich benannt sind in dem Projekt und dann vergisst die mal jemand zu löschen. Also es ist schon immer ganz gut so zusammenhängend aufbereitet von GitLab.
Sehr praktisch. Ja, tatsächlich, das ist gemacht GitHub anders. Dort macht man einfach mehr oder weniger nach Gutdünken zumindest, wenn man will, einen neuen Branch, den man von irgendeiner anderen Version, sage ich mal, hernimmt und dann ist der erstmal losgelöst von einem Pull-Request oder Merge-Request. Mhm. Den muss man dann extra erstellen und ja, naja, gut.
Ja, ist halt so eine Workflow-Geschichte. Also ja, letztendlich wollen wir ja über die Review sprechen.
Genau.
Und ja, die sieht man dann natürlich in dem Div, was man dann immer hat. Also die Differenz zwischen dem, wo man es reinmergen will und woran man gearbeitet hat. Genau. Und wir machen also Reviews bei uns im Team. Wir reviewen natürlich die Backend-Sachen und das Frontend lassen wir natürlich in Ruhe, weil wir da keine Ahnung von haben. Das machen dann die Frontend-Leute für sich. Ja, und genau, dann gucken wir uns das an. Wir haben so ein bisschen auch einen eigenen Style-Guide, wo wir uns versuchen dran zu halten, was eigentlich auch schon jeder so ein bisschen sowieso macht. Also gerade deswegen, damit man nicht in jeder Review sagen muss, ja, okay, aber Error-Strings wollen wir irgendwie so und so schreiben und nicht so, wie du das jetzt hier gerade gemacht hast. Deswegen haben wir da diesen Style-Guide, wo das schon mal ein bisschen so vorgeschrieben ist. Und Go ist ja an sich auch schon sehr vereinheitlicht durch das ja, vorgegebene Format, was man da hat. Also da muss man sich gar nicht mehr groß Gedanken machen, wie das jetzt formatiert wird, der Source-Code, sondern das ist einfach so. Genau, und dann haben wir noch so ein paar Pipelines und die machen so ein bisschen Linting, also häufige Fehler, die man machen kann als Programmiererin. Keine Ahnung, einen Error nicht handeln oder irgendwas doppelt benennen, was dann doof aussieht. Das sind alles so kleine Hilfsprogramme, die dann automatisch bei jedem Commit mitlaufen und natürlich, die Tests werden auch gestartet. Wenn die Tests fehlschlagen, kriegt man auch eine E-Mail von GitLab. Hier, deine Pipeline ist fehlgeschlagen. Dass man da schon so ein bisschen Selbst-Review machen kann. Und wenn man dann aber fertig ist mit dem Ganzen, dann guckt sich das nochmal jemand anders an.
Ja, also das ist tatsächlich super ähnlich bei uns auch. Vielleicht, also was ich immer mache, bevor ich sozusagen das Ganze in Review schiebe, ich schaue mir den Code nochmal selber an. Ich glaube, das ist was nicht jeder, oder habe ich am Anfang, glaube ich, auch nicht so gemacht, oder je nachdem, wo man arbeitet, ist es, glaube ich, auch einfach gang und gäbe, dass man halt einen Pull-Request stellt, ohne sich da groß Gedanken drüber zu machen. Ich finde es immer, je nachdem, wie groß das Feature ist oder was man halt gerade macht, ist es auch sinnvoll, irgendwie Kontext dazu zu geben, also was hat man geändert? Nicht nur, warum man das geändert hat, das wird häufig hingeschrieben, das bringt aber in dem Moment nichts, man muss ja hinschreiben, was man geändert hat. Mhm. In dem Moment ist es eigentlich ja schon. Und zumindest ich stelle selten dann in Frage, wieso Dinge geändert werden in einem Pull-Request/Merge-Request, sondern mir geht es dann tatsächlich darum, was geändert wurde, um dann sozusagen nur zu beurteilen, ob sozusagen die Änderung, wie sie herbeigeführt wurde, in meinen Augen Sinn ergibt als Reviewer. Aber bevor ich das überhaupt mache, schaue ich sozusagen einmal selber meinem Code, um zu verstehen, würde ich das jetzt immer noch so machen, nachdem ich es gemacht habe? Und teilweise benennt man dann ja doch nochmal eine Variable um oder strukturiert ein bisschen um. Ich meine, bei Go hat man da jetzt natürlich tatsächlich über Go-Format relativ viel schon vorgegeben. In JavaScript ist es nicht ganz so einfach. Da gibt es ja sehr viele verschiedene Styles und sehr viele verschiedene Linter. Und mit Prettier wurde das Ganze jetzt schon deutlich besser. Das ist praktisch ein opinionated Code-Formatter. Also tatsächlich ist ja ein Unterschied zwischen Linting und Formatting und tatsächlich macht Prettier, schreibt sozusagen den Code einmal neu. Also liest ihn einmal ein, schreibt ihn einmal neu. Das hat schon sehr viel verbessert, aber auch dann gibt es immer noch so ein paar Kleinigkeiten, die ein Prettier nicht automatisch macht, wo man halt selber Hand anlegen muss. Und ja, wir verfolgen da auch so einen internen, sag ich mal, Minimal-Style-Guide. Also wir haben irgendwie versucht, uns an die an die allgemeingültigen Dinge, die Prettier macht, einfach zu halten. Wir haben das nicht großartig in Frage gestellt, weil am Schluss ist es immer persönliches Empfinden, ob man jetzt halt Semikolons gut findet oder Double Quotes versus Single Quotes. Und da gibt es ja haufenweise Dinge, zumindest in JavaScript, was man da ändern könnte. Und wir lassen es tatsächlich sehr, ja, standardmäßig, einfach weil, wieso das Rad dort neu erfinden? Und dann geht es sozusagen in den Review. Bei uns tatsächlich muss der den Pull-Request, Merge-Request erstellt, auch den Reviewer wählen. Also bei uns ist es nicht so, dass es sozusagen so Free-Pick ist. Also du kannst es zwar immer sozusagen zusätzlich reviewen, aber meistens wählt einer schon jemanden aus. Das hat einfach den Hintergrund, dass man manchmal zusammen an einem Feature gearbeitet hat zum Teil und es dann manchmal auch Sinn macht, die Person nochmal als Reviewer einzusetzen. Wobei man dann auch mal dazu sagen muss, die hat dann meistens schon mehr Kontext und würde gegebenenfalls halt auch nicht in Frage stellen, wieso das so gemacht wurde. Da muss man mal ein bisschen aufpassen.
Ja, also bei uns ist das auch nicht immer komplett Free Pick. Das kommt dann natürlich auch auf das Feature oder auf das Projekt an, was da gerade bearbeitet wurde. Was du mit der Code-Formatierung gesagt hast, ja, man hat in Go, hat man das schon komplett abgenommen. Also jetzt nochmal erklärt für die Leute, die es nicht wissen. Mit Code-Formatierung meinen wir sowas wie, wo kommt eine öffnende, geschweifte Klammer hin? Kommt die noch mit in die Zeile von der Funktion oder kommt die in die nächste Zeile? Da gibt es auch irgendwelche wilden Namen für diese verschiedenen Code-Styles. Bei Go ist das halt einfach schon festgelegt. Da hat keiner was dran zu meckern, da muss man sich einfach mit abfinden. Aber dafür hat man in Go dann wieder andere Probleme, wie man irgendwie, keine Ahnung, Packages strukturiert, wie die Abhängigkeiten sind, ob man irgendwo vielleicht so ein Dependency-Cycle drin hat. Das kann einem alles passieren. Wobei diese zyklischen Abhängigkeiten, das kompiliert dann schon gar nicht mehr. Aber ja, ich mache es dann tatsächlich auch immer so, wie du das machst. Ich gucke mir den Merge-Request, den Code, den ich geschrieben habe, nochmal in der Web-UI an. Und das ist irgendwie nochmal, das legt nochmal irgendwie so einen Schalter oben im Kopf, dass man da mit anderen Augen drauf guckt. Da fällt einem ganz oft irgendwie was auf, ach nee, es sieht irgendwie doof aus hier, der Testname ist irgendwie, der passt irgendwie nicht oder das könnte ich hier noch ein bisschen umstrukturieren oder das und das könnte ich vereinfachen oder das und das hier könnte man genauso machen, wie ich es da oben schon gemacht habe. Also sich das in einem anderen Kontext nochmal anzugucken, das hilft auf jeden Fall schon. So einer Webview oder einer UI, die nicht der eigene Code-Editor ist.
Ja, irgendwie hat man da so einen Kontext-Switch. Ich finde, da kann man nicht mehr rumpfuschen. Davor kann man immer nochmal, naja, da passe ich das jetzt halt schnell an und dann ist es irgendwie so deutlich näher halt. Und dort ist es dann so fertig gebacken für mich immer und dann. Und irgendwie sieht es auch leicht anders aus einfach.
Ja, du hast nicht mehr das volle Highlighting vielleicht auch oder ein anderes Highlighting und du hast nicht mehr das Lookup von deinem Editor. Wenn du mal irgendwo drüber hoverst, siehst du ja ganz schnell im Editor, was das sein soll. Das hast du in der UI ja dann nicht so im Web.
Ja. Ja, super interessant. Genau, und dann geht es eigentlich weiter. Und dann wird es ja eigentlich erst so richtig interessant. So als Reviewer. Oder Reviewerin, wie merkst du an, wenn du mit irgendwas nicht zufrieden bist oder irgendwie was ändern wollen würdest?
Ja, da kommt es auch ein bisschen so auf die Unternehmenskultur an. Ich habe da auch schon von anderen gehört, dass teilweise auch kontrovers ist, da überhaupt irgendwas hinzuschreiben. Aber bei uns ist es einfach so, die Kultur, man schreibt da eben, man kann ja in der Web-UI kann man dann so einen Thread aufmachen und dann schreibt man einen Kommentar an eine Codezeile oder man kann auch mehrere Zeilen markieren und schreibt dann da zum Beispiel hin, oh, hier fehlt das Error-Handling oder dieser Error muss noch gewrappt werden, bevor der zurückgegeben wird, weil entweder finde ich das besser als Reviewer oder weil das einfach der Style Guide so sagt und es hat der das geschrieben hat, irgendwie vergessen oder übersehen. Das kann ja auch alles passieren. Und ja, manchmal fallen einem auch irgendwie Vereinfachungen ein, wenn man jetzt weiß, okay, man muss jetzt hier nicht 10 Zeilen Code schreiben, um dieses eine Ding zu erledigen, sondern man kriegt das auch mit zwei Zeilen hin. Dann kann man das auch noch vorschlagen und dann diskutiert man da so ein bisschen mit dem, der das geschrieben hat, und meistens wird man sich irgendwie einig. Also entweder spricht man nochmal drüber oder man chattet dann nochmal eben drüber, je nachdem, wie kompliziert das ist.
Genau. Sehe ich auch so. Also wir sind dort auch relativ offen. Ich kenne das aber auch. Das ist auch immer so ein bisschen so ein persönliches Ding. Manche sind dort, haben dort einen gewissen Stolz, dass der Code, wie er ist, halt besser passt, wie er schon ist. Und ich finde immer so, ja, also meistens ist es ja gut, sozusagen die Änderungen dann nochmal zu reflektieren. Zusätzlich zu dem schaue ich mir tatsächlich die einzelnen Commits an häufig, um zu verstehen, was da passiert ist unter Umständen oder wie die Commit-Reihenfolge ist. Und teilweise, also wir squashen unsere Commits nicht, jetzt sehr nerdig. Also das heißt, wenn man dann den Merge ausführt, gibt es in Git die Möglichkeit, sozusagen alle Commits, die innerhalb des Pull-Requests gemacht worden sind, in einen zusammenzufassen. Das machen wir häufig nicht, um nachvollziehen zu können oder um besser nachvollziehen zu können, wie Änderungen zustande gekommen sind, wenn ein Pull-Request gerade ein bisschen größer ist oder wenn der halt verschiedene, sag ich mal, Abschnitte beinhaltet, um irgendwie eine Business-Logik über die gesamte Strecke zu ziehen, wenn man die nicht sinnvoll teilen kann. Und dann ist es aber trotzdem so, dass wir das sozusagen in den Commits dann abbilden, damit halt klar ist, okay, um zum Beispiel eine neue Order irgendwie handeln zu können, so annehmen zu können, dann macht man halt da zuerst die Änderung, dann committet man den Teil und committet dann den nächsten Teil nachträglich, also im nächsten Commit, was halt als nächster Schritt sozusagen ansteht. Das ist jetzt vielleicht sehr kontextabhängig, aber deswegen ist bei uns auch so, ich schaue mir auch die einzelnen Commits an und sagt dann halt manchmal, hey, lass doch die zusammenfassen. Gerade wenn es dann so am Schluss ist, wenn es ums Testing geht und man so anfängt, so Typo, Fix, XY. Und es hilft halt nicht, am Schluss in der History zu sehen, dass da irgendwer einen Typo gefixt hat. Wie macht ihr das?
Es wurde traditionell projektabhängig gemacht. Mittlerweile haben wir die Standardeinstellung, dass wir nichts squashen. Also wir lassen die Commits so, wie sie sind. Manchmal, wenn das jetzt ein riesiger Merge-Request ist, wo man nochmal viel hin und her geändert hat, dann ja, dann räumt man das danach nochmal auf und fasst Commits zusammen in sinnvolle Abschnitte. Generell ist es schon sinnvoll, die nicht zu squashen, weil das hinterher bei der Fehlersuche wesentlich einfacher ist, nachzuvollziehen, wie ist hier irgendwo was reingerutscht. Und dann sieht man meistens auch, okay, da wurde parallel auch noch das andere Ding da geändert. Dann müssen wir uns das auch nochmal angucken. Also das hilft schon, wenn man das nicht alles zusammen puncht. Also dieses Commit-Messages kann man sich so vorstellen, das ist im Grunde so ein Logbuch, was habe ich geändert. Und dann steht da auch noch mit gleich dabei, welche Zeilen Code geändert wurden. Und wenn man dieses Logbuch immer zusammenfasst, so, ja, wenn man jetzt einen Hausbau nimmt, kann man dann für jeden Tag was aufschreiben. Hier heute Türen eingebaut, nächster Tag Fenster eingebaut. Und wenn man das zusammenfassen würde, dann würde da nur noch stehen, keine Ahnung, Woche sowieso Haus gebaut. Und man weiß gar nicht mehr, an welchem Tag was genau passiert ist. So kann man sich das, glaube ich, ungefähr vorstellen.
Genau. Und das ist so, also bei uns wird darauf Wert gelegt, aber einfach, weil halt manchmal, also es kommt halt sehr stark darauf an, wir können nicht bei allen unseren Systemen leider sozusagen CI-CD-Pipelines so einfach einführen. Das heißt, dort deployt man manuell und dadurch ist, sage ich mal, der Prozess halt deutlich langwieriger. Man kann nicht so einfach lokal testen, sondern muss es praktisch in einem Live-System testen, was halt dann, oder was heißt in einem Live-System? Ein gehostetes System, was man halt nicht sich lokal installieren kann. Es ist schon noch eine Sandbox. Ich glaube, die wenigsten Leute, gibt es wahrscheinlich schon auch relativ viele, die irgendeine WordPress-Seite direkt sozusagen am offenen Herzen operieren. Aber
ja.
Ich glaube dann gerade sozusagen in den Bereichen ist es dann häufig so, dass es nicht mehr ganz so einfach ist, lokal zu testen, und dann kommen halt teilweise sehr komische Commit-Messages bei rum. Und deswegen ist es bei uns immer Teil des Reviews. Und wir haben uns im Team zumindest zur Regel gemacht, aber ich glaube, es ist auch grundsätzlich ein Best Practice, keine rhetorischen Fragen zu stellen, sondern weil die helfen einfach nicht. Also was hilft eine rhetorische Frage? Bist du dir sicher, dass du das so nennen willst? Fragezeichen. Mhm. Also dann
kann man auch gleich einen Vorschlag machen, ne?
Dann kann man entweder einen Vorschlag machen oder nicht fragen.
Mhm.
Genau, weil es ist so was, da fehlt dann halt sämtliches. Dann überlegt sich irgendwer anders nochmal einen neuen Namen und dann passt es wieder nicht. Und dann kommt erst der Vorschlag, dann hat man irgendwie zwei Schleifen gedreht, ohne dass was Sinnvolles bei rumkommt. Genauso wie, dass wir versuchen, dass wir passiv sozusagen, also dieser Code macht XY und es fehlt das Error Handling oder so. Und nicht, du hast hier das Error Handling vergessen und das ist schlecht oder so. Wir versuchen das immer sehr passiv eben auszudrücken, um die Persönlichkeit daraus zu nehmen. Nicht, weil wir irgendwie alle Roboter sind, sondern einfach, um das sehr sachlich zu halten und nicht da sozusagen so eine persönliche Note mit reinzubringen.
Mhm.
Das hat sich bei uns bewährt. Ansonsten, ja.
Ja, ich passe meinen Style auch immer so ein bisschen demjenigen an, der den Code geschrieben hat. Also bei bestimmten Leuten weiß ich, da könnte ich auch jetzt auch mal so einen flapsigen Kommentar hinschreiben, das jetzt nicht unbedingt flapsig gemeint ist, aber was so aussehen könnte, als wäre ich da jetzt irgendwie kurz angebunden und schluder das jetzt hier so hin, so nach dem Motto. Und wenn wir jetzt irgendwie jemanden Neuen im Team haben, dann schreibe ich da wesentlich längere Sätze und gebe vielleicht noch irgendwie eine kleine Hintergrundgeschichte oder einen Link zu einem Artikel oder zu unserem Style Guide oder, keine Ahnung, einem anderen Merch Request, wo sowas schon mal gemacht wurde, dass man da einfach ein bisschen auf die Person achtet, die man da gerade reviewt und sich darauf ein bisschen anpasst.
Genau. Das gibt es bei uns auch. Dann schreiben wir davor immer NIT. Ich weiß gar nicht, was ich Nitpick. Und dann darf man so ein bisschen flapsiger sein und dann ist es aber auch nie so ganz ernst gemeint. Das ist häufig so, wenn es halt so ein typischer Fehler ist, so wie gerade so Typo-Fehler in irgendeinem Comment oder so, wo jemand was falsch geschrieben hat und dann ist es halt, es trägt nicht zur Qualität bei, aber es ist halt trotzdem was man vielleicht nochmal kurz ändern will. Sowas machen wir dann schon auch.
Ja, und Emojis helfen da auch ganz viel, also so ein Polizeiauto oder irgendwie so eine Sirene, ja. Da weiß man dann schon, okay, das ist jetzt hier ein bisschen Spaß.
Mein Lieblings-Emoji sind diese zwei offenen Augen, wenn irgendwas nicht ganz passt oder wenn ich das Gefühl habe, da könnte man nochmal irgendwie, wenn ich was nicht verstehe und irgendwie erfragen muss, was denn hier gemacht wurde, wenn irgendwie arbitrare Funktionen ausgeführt werden.
Dieser erstaunte Emoji, vielleicht können wir den einfach als Folgentitel Code Review und dann diesen Emoji.
Genau, aber Feuerwehrauto finde ich auch nicht schlecht. Das habe ich noch nie verwendet, aber wo verwendest du sowas?
Polizeiauto hatten wir mal bei so Typos zum Beispiel.
Okay.
Wir haben so einen Kollegen, der ist da sehr pedantisch und dann macht man das schon immer so ein bisschen als Spaß. So, aha, jetzt kommt hier wieder die Grammatikpolizei vorbei.
Sehr schön, genau. Also wie man auch, glaube ich, so ein bisschen raushört, Code Review gehört dazu und ist, glaube ich, einfach eine Best Practice und sollte man auf gar keinen Fall als persönlichen Angriff auf irgendwas werten, sondern es geht darum, besser zu sein zusammen und halt ein Vier-Augen-Prinzip oder im besten Fall sogar ein Sechs-Augen-Prinzip irgendwo einzuführen. So verhindert man so manchen Fehler. Und ich bin immer froh, wenn wer anders nochmal über meinen Code drüber guckt. Zum einen, weil ich nicht so wahnsinnig viel Code mehr schreibe leider und zum anderen, weil ich immer das Gefühl habe, dass es nur besser werden kann. Also was soll da schon groß passieren?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also das sollte man wirklich nicht irgendwie als Kritik an sich selber sehen, sondern es ist einfach, ja, Code ist eine Zusammenarbeit. Niemand hat das alles alleine geschrieben. Das ist alles eine große Kollaboration sozusagen und da muss man sich halt gegenseitig unterstützen und sich Tipps geben und manchmal weiß man was besser und dann schreibt man das hin, aber ja, Überheblichkeit hat da irgendwie nichts zu suchen bei so einer Code Review.
Genau. Und zusammen am Schluss findet man dann auch irgendwo die besten Lösungen und wenn mal was gar nicht passt, dann hilft es vielleicht auch einfach nochmal zu sagen, okay, lass uns das nochmal neu schreiben und dann vielleicht schreibt man es dann doch zusammen und lässt halt nochmal von der dritten Person reviewen. besser als irgendwie sowas Halbgares, was nicht so richtig funktioniert oder nicht richtig verständlich ist, zu mergen, um sich dann später darüber aufzuregen.
Ja, nee.
Aber auch da, die richtige Balance, denke ich, ist da das Wichtigste. Wenn man zu viel Angst hat vor dem Deployment, dann macht man auch irgendwas falsch.
Ja, das stimmt. Zwei Fragen hätte ich noch. Und zwar erstens, wie lange dauert sowas bei euch?
Du meinst von in Review zu Reviewed?
Mhm.
Versuchen es immer im gleichen Tagesabschnitt zu machen. Also wenn es am Morgen kommt, sollte es am Morgen reviewed werden. Das ist eine also morgen ist bei uns bis 12, Mittag fängt bei uns ab 1 an. Dazwischen ist sozusagen die traditionelle Mittagspause irgendwie. Die kommt noch so aus den Bürozeiten, sage ich mal.
Mhm.
Das klappt natürlich nicht immer, wenn es jetzt irgendwie um 11.30 Uhr kommt, dann wird es manchmal nicht mehr gemacht. Ich versuche meistens tatsächlich halt zweimal am Tag Code zu reviewen und schau rein. Genau. Und sonst, sage ich mal, wenn es wichtig ist, dann kann man sich auch gegenseitig pingen bei uns im Team. Einfach sagen so, hey, hier ist ein offener Pull-Request, kann man mal kurz wer drüber gucken. Ich würde es gerne mergen. Und dann geht es meistens auch einen Ticken schneller. Aber ich weiß, dass da manche Teams mit zu kämpfen haben, dass da sehr ungern reviewed wird. Und dann gibt es den schönen Slackbot-Pull-Request-Reminder.
Oh.
Der einen dann darauf hinweist, dass da noch Pull-Requests offen sind. Das haben wir glücklicherweise nicht, muss ich sagen. Wie ist das bei euch?
Ja, so einen Reminder haben wir auch nicht. Das machen wir dann einfach persönlich, wenn es nötig ist. Aber das ist auch eher selten der Fall. Aber ja, so eine Review mit Ping-Pong hin und her kann bei uns sich auch schon mal über 2 Arbeitstage ziehen. Weil wir arbeiten teilweise auch irgendwie parallel an Sachen, was aber auch gar nicht so gut ist. Also ich habe festgestellt, dass man schneller vorankommt, wenn man alles so nacheinander abarbeitet. Also man programmiert was, dann reviewt man das und dann mergt man das und dann ist das weg. Wenn du dann wieder zu einem anderen Merge-Request rüberspringst, gedanklich, oder selber was reviewst, das ist ziemlich ermüdend, weil man ja diesen Kontext-Switch hat, der auch nicht so ganz, ja, also der erzieht einem ziemlich viel Energie.
Ja, also tatsächlich ist es so, wir reviewen und wenn dann natürlich Änderungen da sind, dann kann es schon mal sein, dass es auch mehr als 4 Stunden geht. Aber wir versuchen sozusagen, offene Requests irgendwie möglichst zeitnah zu machen. Das hat einfach den Hintergrund, dass eben man versucht, möglichst ein Feature fertig zu kriegen und dann das nächste zu machen. Ja, so ist zumindest so ein bisschen. Aber mein Arbeitstag ist sowieso relativ zerschossen, von daher, ob ich das jetzt so mache oder anders mache, ist wahrscheinlich egal. Ich weiß gar nicht, wie es im Team grundsätzlich gehandhabt wird. Ich schaue auch nicht jeden Pull-Request an. Und bei uns gilt immer, dass mindestens eine weitere Person, wenn es irgendwie so kritischere Dinge sind, dann machen wir auch manchmal, dass wir wirklich warten, bis 2 reviewed haben. Gerade wenn es so Infrastrukturthemen sind, wo man dann schon mal was kaputt machen kann. Bei so DNS-Sachen, wenn sie sehr kritisch sind, dann sind es auch echt viele. Teilweise wird es sogar im ganzen Team gemacht, um dann einfach sicher zu gehen, dass da man nicht irgendwie sich offline schaltet aufgrund von einem dummen Typo. Und freitags einfach keine kritischen Sachen mehr deployen. Das hat sich auch bei uns irgendwie...
No Deploy Friday.
Nee, das stimmt nicht, aber wir unterscheiden sozusagen zwischen kritischen Dingen und nicht so kritischen Dingen, wenn es jetzt nur irgendwie eine Kleinigkeit ist oder irgendein System betrifft, was wir nicht als sozusagen kritisch ansehen, dann ist es auch, sagen wir immer, was soll da schon groß kaputt gehen. Wenn es jetzt aber so ein kritisches System ist, dann versuchen wir einfach Freitagmittag vielleicht nicht mehr was zu deployen, gerade wenn über das Wochenende verschiedene Sachen in diesen Job reinlaufen und man das nicht aktiv direkt testen kann, dann kann man halt über so ein Wochenende sich viel Arbeit ansammeln, die man dann Montag abarbeiten muss.
Ja.
Und sowas versuchen wir dann zu verhindern.
Also wir deployen auch nicht freitags, einfach aus dem Grund, dass, wenn da irgendwas schief geht, am Montag bist du komplett raus und musst erstmal wieder zu dir finden und das nochmal alles auseinander friemeln. Bis du da, keine Ahnung, den Fehler findest. Und deswegen, am Freitag sind bei uns sowieso eigentlich auch, also der Freitag, da kann man schon was machen, aber deployed wird da einfach nichts mehr. Zumindest bei uns im Team.
Sehr schön. Ja, gut. Und was hast du? Du hattest noch eine Frage, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
Ja, die habe ich auf jeden Fall vergessen zwischendurch. ja, hätte ich mir mal aufschreiben sollen. Wie lange das dauert? Nee, ist weg. Hat sich erledigt.
Hat sich erledigt. Dann hätte ich jetzt noch eine allerletzte Frage. Und zwar, welchen Pass würdest du gerne mal mit dem Fahrrad hochfahren?
Pässe mit dem Fahrrad hochfahren. Uiuiui. Ich bin ja hier Flachland, Bewohner. Ist gar nicht gewohnt, mit dem Fahrrad überhaupt Steigungen zu bewältigen, außer
Stimmt, das sind die einzigen. Das kenne ich
Autobahnbrücken.
aber tatsächlich im Münchner Norden, ist es auch tatsächlich meistens so.
Es ist tatsächlich hier, sind das immer die größten Steigungen hier, irgendwelche Autobahnbrücken. Ja, ein Pass, ich habe mich da ehrlich gesagt noch gar nicht so mit beschäftigt. Also ein Pass ist ja irgendwie eine Gebirgskette, die man von der einen Seite überquert und auf der anderen Seite ist man dann in einem anderen Tal, oder?
Oder auf welchen Berg würdest du mal gerne hochfahren?
Der nächste hier ist ja der Brocken, aber das soll ziemlich heftig sein. Ja, gute Frage. Ich sag jetzt einfach mal Brocken, so als Einstiegsberg, in den man von Norddeutschland aus erreichen kann. Es gibt eine so eine Fahrradstrecke oder so eine Tour Bremen. Ist das Bremen-Brocken?
Das hört sich auf jeden Fall brutal an.
Ja, es hört sich brutal an und es ist, glaube ich, auch brutal. Aber irgendwie sowas gibt es. Aber das kann man natürlich ja auch mehrtägig machen. Das muss man nicht an einem Tag abreißen, sowas. Wäre ich auch gar nicht so in der Lage im Moment.
Nee, ist glaube ich auch nicht erstrebenswert. Ja, Brocken habe ich auch schon häufiger gehört. Ich bin allerdings halt auch wirklich selten über die Mitte von Deutschland hinausgekommen. Also ich bin irgendwie mal in Berlin gewesen, in Hamburg. Aber nie so, also nie irgendwie fahrradtechnisch so um, weiß ich nicht, um Köln rum soll es ja auch wahnsinnig schön sein. Ja, aber sehr interessant. Brocken. Fahren wir irgendwann mal zusammen hoch und nehmen oben 5 Minuten Podcast auf.
Ja, das kann man machen. Das wäre mal ein gutes Ziel.
Und dann machen wir eine Folge Fahrrad-Podcast.
Genau, das machen wir mal.
Gut. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Macht's gut.
Ciao, ciao.